Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallo Lieblingseltern, wir freuen uns, dass du uns gefunden und eingeschaltet hast. Wir sind Sarah und Nina von den Lieblingseltern und informieren in diesem Podcast über alle Themen, die Eltern in den ersten Jahren ihrer Kinder interessieren. In dieser Folge soll es um das Schlafen der Kinder gehen. Wir haben hierzu schon zwei Folgen veröffentlicht, in der es um den Schlaf von Babys ging. Und heute beschäftigt uns, wie es mit den älteren Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr so aussieht. Wir informieren dich darüber, was sich ändert, was gleich bleibt und was besonders im Übergang zur Krippe und Kita zu beachten ist. Wir geben dir auch wieder viele Tipps, die du sofort und praktisch umsetzen kannst, wie wir das immer so tun. Manche Eltern denken, wenn die Babyzeit vorüber ist, schlafen unsere Kleinkinder endlich besser. So wie wir Erwachsenen, oder? Und warum das noch nicht so ist und wir damit besonders bedürfnisorientiert und um des eigenen Schlafes willen entspannt umgehen können, fragen wir doch mal Sarah. Sarah, sag doch mal, wie ist denn die Schlafsituation in den meisten Familien mit kleinen Kindern?
Ja, aufregend. Sie startet aufregend mit der Babyzeit und sie geht aufregend weiter mit der Kleinkindzeit. Es verändert sich ja so oft bei vielen Familien, sagen wir es so, ändert sich ja so um den ersten Geburtstag ganz viel. Viele Kinder gehen mit einem, anderthalb, zwei Jahren in die Krippe und alleine dadurch verändert sich schon der Tagesrhythmus. Das heißt, die Schlafphasen sind im Tagesverlauf viel stärker vorgegeben. In den Krippen gibt es in der Regel einen Mittagsschlaf, einen längeren Mittagsschlaf, der dann gehalten werden soll von den Kindern. Manche bieten gerade in der Eingewöhnungsphase, wo auch klar ist, nicht alle Kinder schaffen das mit einem oder anderthalb Jahren bis nach dem Mittagessen durchzuhalten in dieser aufregenden Phase. Die können dann auch mal irgendwie auf dem Schoß der Erzieherin ein bisschen kuscheln oder werden auf ein Sofa gelegt mit einer schönen Decke. Aber per se ist ja erstmal die Idee, dass Kinder, wenn sie in einer außerfamiliären Einrichtung sind oder in einer außerfamiliären Betreuung sind, dass sie dann ein Tagesschläfchen machen, um die Mittagszeit herum, das dann meistens auch ein bisschen länger ist. Alleine das verändert schon wieder ganz viel von der Schlafstruktur und von den Schlafphasen, die wir vielleicht vorher erlebt haben und zu Hause gehabt haben. Also da passiert dann nochmal ein großer Einschnitt, der dann auch natürlich wieder Auswirkungen auf den Nachtschlaf hat und alles, was im weiteren Tagesverlauf passiert. Also das ist das eine ganz große, was sich verändert, die Anzahl der Schläfchen. Dann verändert sich häufig auch um den ersten Geburtstag innerhalb des zweiten Lebensjahres bei vielen Familien auch einfach, dass die Kinder aus dem Elternschlafzimmer in ihr eigenes Zimmer ziehen. Manche bleiben ja beim Familienbett, auch völlig fein, wenn das für euch total gut passt. In vielen Familien ziehen die Kinder dann tatsächlich aus, gehen in ihr eigenes Zimmer, schlafen in ihrem eigenen Bett. Auch in der Nacht. Das ist natürlich auch nochmal eine große Veränderung, auch was die Schlafbegleitung angeht. Das heißt, Kinder, die in ihrem eigenen Zimmer schlafen und wach werden und dann erstmal alleine sind, verhalten sich natürlich ganz anders, als wenn ich an Mama und Papa dran bin. Das ist noch ein Riesenthema. Dann natürlich auch immer nochmal zu hinterfragen, wie ist das eigentlich, wie begleite ich mein Kind jetzt in den Schlaf? Im zweiten und dritten Lebensjahr ist das einfach auch noch, verändert sich das auch nochmal im Gegensatz zum ersten Lebensjahr. Das heißt, da gibt es neue Rituale, da werden Einschlafbegleitung auch nochmal angepasst. Und ja, das finde ich sind erstmal so drei riesengroße Veränderungen im zweiten und dritten Lebensjahr. Liebe Nina, wir wissen ja, dass sich da auch emotional ganz viel nochmal tut bei den Kindern. Was würdest du auf der Ebene nochmal ergänzen?
Ja, genau, emotional im Sinne von möglicherweise überfordernd für die Kinder. Also das, was du beschrieben hast, dass die Kinder in ihre eigenen Zimmer möglicherweise umziehen, geht ganz oft einher damit, dass wir so auf dem Weg zum zweiten Geburtstag ein bisschen vorher, aber auf jeden Fall dann auf dem Weg zum dritten Geburtstag damit zu tun haben, dass die Kinder Angst zeigen, tatsächlich. Das heißt, dass sie uns dann sagen oder vorher zeigen, dass Dunkelheit möglicherweise ihnen Angst macht. Wenn sie verbal ein bisschen stärker werden, hören wir auch von ihnen, dass sie vor bestimmten Dingen Angst haben, vor Monstern, vor Bösen, weiß ich nicht, irgendwas, was unter dem Bett sitzt. Also wir bekommen mit, dass diese magische Zeit, in der sich unsere Kinder befinden, wo einfach Realität und Fantasie so wunderbar durcheinander kommen können, dass das den Schlaf und das Einschlafen total erschwert. So, damit haben wir im ersten Lebensjahr nichts zu tun. Angst können Kinder im ersten Lebensjahr nicht zeigen, später sehr wohl. Und da kommen Eltern in die Situation, dass sie damit irgendwie umgehen müssen mit der Angst und sich da irgendwas einfallen lassen. Das können wir uns ja gleich auch nochmal angucken, wenn wir so um Strategien bemüht sind, wie wir damit umgehen können. Das, was ich auch auf jeden Fall höre und weiß, ist, dass Eltern da auch mit Albträumen ihrer Kinder konfrontiert werden. Das heißt, dass die Kinder wach werden nachts und von Albträumen berichten oder einfach zeigen, dass sie ganz, ganz, ganz aufgeregt sind und dass sie anders als sonst schreien oder weinen. Und wir dann vermuten, es könnte ein Albtraum gewesen sein, bevor die Kinder reden können und uns tatsächlich davon erzählen. Und das, was wir auch vermehrt beobachten ab dieser Zeit, ist das, was wir den Nachtschreck nennen. Also Porvo Nocturnus ist der Begriff dazu. Und das gehört zu den zu diesen Parasomnien, das heißt die Phänomene, die wir so sehen im Schlaf. Das heißt so Verhaltensweisen im Schlaf, die wir unerwünscht finden. Das ist diese Idee von Parasomnie. Und das sehen wir auch in dieser Zeit.
Nachtschreck vielleicht für alle, die noch nicht damit zu tun hatten. Magst du noch mal erzählen, was erleben wir denn da, wenn so ein Kind so einen Nachtschreck hat? Also woran erkennen wir das vielleicht auch?
Ja, das ist sehr, sehr eindrücklich.
Das ist wahr. Ja.
Ein Nachtschreck ist so, wenn Schwangere in Geburtsvorbereitungen fragen, woran erkenne ich denn eine Wehe und was mache ich denn, wenn ich eine Wehe vielleicht gar nicht merke? Das weiß ich so von meinen Kolleginnen, von meinen Hebammenkolleginnen, dass sie das dann immer ein bisschen belächeln. Okay, eine Wehe wirst du merken und genauso wirst du erkennen, wenn dein Kind mit einem Nachtschreck zu tun hat, weil die einfach wirklich wie von der Tarantel gestochen von 0 auf 100 wirklich ganz, ganz, ganz stark schreien. Manchmal nur schreien, manchmal auch wirklich wild um sich schlagen, das heißt verbunden mit einer ganz, ganz starken Motorik. Und das Typische an dem Nachtschreck ist, dass die Kinder dabei schlafen. Also wie gesagt, das ist eine Parasomnie, das heißt, das ist ein Phänomen im Schlaf. Die Kinder schreien laut, gestikulieren laut, haben die Augen möglicherweise auch ganz weit aufgerissen, sodass wir dann denken, naja, das Kind ist wach. Wenn es ein Nachtschreck ist, ist es nicht wach. Das heißt, dann schläft dieses Kind. Und das ist typisch für alle Übergangssituationen. Das heißt, nicht nur kleine Kinder haben damit zu tun. Das sehen wir später auch noch mal viel in der Pubertät zum Beispiel, in Prüfungssituationen. Immer dann, wenn der Mensch mit Stress zu tun hat. Das heißt, wenn irgendetwas sich neu entwickelt, hier für uns, für die kleinen Kinder, Gehirnstruktur baut sich um, alles ist quasi nochmal im Neuaufbau, dann reagieren manche Kinder einfach mit einem Nachtschreck, der für Eltern unglaublich beeindruckend ist, weil das wirklich, also die schreien echt, als sei der Teufel hinter ihnen her. Hast du das schon mal erlebt? Kennst du das?
Ja, und ich finde das immer total wichtig, dann auch zu sagen, es bringt oft nichts, wenn ihr eure Kinder, also das ist auch das, was ich so die Rückmeldung habe aus Kursen oder von Eltern, es bringt gar nichts, eure Kinder hochzunehmen, auf den Arm zu nehmen, weil sie sind nicht wach. Also ihr erreicht sie schwer über verbal oder über hochnehmen. Manchmal irritiert das auch noch mehr die Kinder. Das heißt, wichtig ist wirklich zu gucken, dass sie in einer guten Schlafumgebung sind, wo sie sich nicht verletzen können. Und ihr könnt abwarten, das geht dann auch vorbei. Und teilweise auch ja wirklich sehr abrupt von wirklich schreien, um sich schlagen und auf einmal ist Ruhe und das Kind schläft weiter. Also das kann ja wirklich von jetzt auf gleich wieder umschlagen, genauso schnell, wie es gekommen ist.
Genau, das Kind schläft dann weiter. Und wenn Eltern das zum ersten Mal erleben, sind die also verständlicherweise wirklich echt total in Sorge und machen das Licht an und sprechen das Kind an, dann wird das Kind wach. Und dann muss das Kind wieder einschlafen, weil es total verwirrt ist, warum ihr plötzlich da steht im Kinderzimmer. Also die richtige Verhaltensweise, wenn ihr das beobachtet, ist wirklich das, was du gesagt hast. Verhindern, dass das Kind sich irgendwie wehtut, wenn es um sich schlägt. Verhindern, dass das Kind mir wehtut, wenn es um sich schlägt. Und einfach echt abwarten. Also wir wissen so aus der Medizin, wenn dieses Verhalten länger als 10 Minuten andauert, also das ist das, was wir immer so von Fachärzten hören, dann könnt ihr mal tatsächlich euren Kinderarzt drauf ansprechen und dann möglicherweise mal eine Untersuchung in einem Schlaflabor in Anspruch nehmen. Aber in der Regel ist der Spuk in maximal 3-4 Minuten zu Ende. So, und alle schlafen normal weiter. Ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr sehr aufgeregt seid. Aber euer Kind schläft in der Regel gut weiter und erinnert sich am nächsten Morgen an nichts.
Ja.
So. Genau. Also, das gehört zu den Dingen, die sich verändern, wenn der erste Geburtstag vorüber ist. Die Dinge, die gleich bleiben, sind, dass tatsächlich auch die Kinder nachts sehr viele Schlafphasen aneinander reihen müssen. Das heißt, auch die Schlafkurven sind im zweiten und dritten Lebensjahr noch relativ kurz. Die werden immer ein bisschen länger, also diese REM-Schlafphase zu Beginn des, also direkt nach dem Einschlafen, wird ein bisschen kürzer zum zweiten, dritten Lebensjahr und die Tiefschlafphase wird immer ein bisschen länger. Trotzdem bleiben es Schlafphasen, die eure Kinder aneinander rein müssen, heißt regulieren können müssen. Und das gelingt manchmal gut und manchmal weniger gut. Das heißt, es ist auch da keine nichts Ungewöhnliches, wenn Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr nachts nochmal wach werden. So, das bedeutet nicht, dass euer Kind irgendwie nicht richtig ist oder dass es eine Schlafstörung hat. Das höre ich auch ganz oft von Eltern, sondern das bleibt auch dann noch ganz, ganz normal.
Ja, absolut.
Das ist das, was wir sehen. Kommen wir doch mal zu dem, warum ist das denn so? Die Gehirnentwicklung eurer Kinder ist auch nach dem ersten Geburtstag rasant. So, das heißt, es entwickelt sich ganz, 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 ganz viel. Und das führt auch zum veränderten Schlafverhalten, weil dieses Gehirnchen der Kinder diese vielen Informationen irgendwie verarbeiten muss. Und dann möglicherweise das Aneinanderreihen der einzelnen Schlafphasen schwerfällt.
Und auch das Einschlafen, finde ich. Das ist ja auch was wir gerade so im zweiten und dann zum dritten Lebensjahr hin sehen, dass wenn so diese Entwicklungssprünge sind, dass auch das Einschlafen und das Loslassen vom Tag oft ein bisschen schwerfällt bei den Kindern. Und dass dann sozusagen nicht nur die Schlafphasen schwieriger aneinandergereiht werden, sondern dass auch diese Loslasssituation am Abend ein wenig herausfordernder sein kann.
Genau. Loslassen, einmal tatsächlich diesen regulativen Prozess des Loslassens. Okay, ich bleibe jetzt einfach hier so liegen. Und auch tatsächlich, wenn ihr euch nicht für eine Einschlafbegleitung entscheidet, Mama oder Papa loszulassen. Das heißt, sie wirklich gehen zu lassen. So, das höre ich von ganz, ganz vielen Familien, die die so eine Krippeneingewöhnung gestartet haben oder wo Krippenbetreuung schon eine ganze Weile läuft, dass das Einschlafen wirklich länger dauert. So, das heißt, dass die Kinder wirklich vermehrt einfordern, dass Mama oder Papa wirklich echt dabei bleibt und nicht geht. Oder wenn ihr euch entscheidet, dass die Kinder alleine einschlafen können oder sollen, dass sie euch immer häufiger noch mal rufen, ihr noch mal zurückgeht ans Kinderbett.
Und da möchte ich auch echt noch mal daran appellieren an euch als Eltern, wenn eure Kinder in der Krippen- oder Kita-Eingewöhnung sind, ist das für die eine wahnsinnige Anstrengung und auch Herausforderung in diesen neuen Strukturen mit den neuen Regeln. Ich muss viel mehr kooperieren. Ich muss mich viel mehr auch selber behaupten und positionieren in so einer großen Gruppe. Und dass da sozusagen diese Einforderung von Sicherheit, das ist das, was wir ja schon in mehreren Folgen gesagt haben, ne, dieses Schritt nach Autonomie ist auch aber dann wieder gleichzeitig so ein Rückversichern von Sicherheit, da auch wirklich dann das so ein bisschen mitzudenken, dass das nicht ist, um euch zu ärgern oder weil die jetzt wollen und das wird sich nie wieder ändern, sondern da geht es auch wirklich darum, dass gerade emotional und entwicklungstechnisch gerade in diesen Umbruchssituationen so viel passiert, dass das vielleicht einfach wichtig ist für die Kinder, dann nochmal wieder dieses Geborgenheitsgefühl, dieses Sicherheitsgefühl am Abend auch zu haben. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn ihr gerade da in der Krippeneingewöhnung seid, vielleicht nicht auch noch zu sagen, und jetzt haben wir die Krippeneingewöhnung gestartet vorgestern und morgen ziehst du in dein eigenes Zimmer um und schläfst in deinem eigenen Bett. Oder wir bleiben nicht mehr bis zum Einschlafen da, sondern wir gehen vorher raus, sondern zu gucken, dass man da auch die Kinder nicht überfordert mit zu vielen Veränderungen in einem kurzen Zeitraum.
Ja, das stimmt. Und ich finde, das, was Eltern auch wissen können, ist, dass diese Annahme, okay, mein Kind schläft abends so schwer ein, das dauert abends jetzt so lange, oder mein Kind ist vorher auch ganz aufgeregt und dreht noch mal auf, so, dass das nicht bedeutet, dass das Kind nicht müde genug ist. Also, dass der Schlafdruck noch nicht groß genug sei, weil vielleicht jetzt der Mittagsschlaf eingeführt wurde und es keinen zweiten Tagschlaf und auch keinen Vormittagsschlaf mehr gibt, dafür aber einen längeren Mittagsschlaf, dann höre ich manchmal ja, dann ist das Kind auch nicht müde genug, wenn es vielleicht 1,5-2 Stunden Mittagsschlaf gemacht hat. Und das finde ich oft nicht. Das heißt, wenn ein Kind in der Krippe war und in der Kita später, dann haben die wirklich ganz, ganz, ganz viel erlebt. Dann haben die ganz, ganz viel in ihrem Rucksack. Und dann ist der Schlafdruck groß, wenn sie dann abends nach den restlichen Tag zu Hause verbringen und dann nach dem Abendbrot ins Bett gehen, dann ist der Schlaf sehr, sehr, der Druck sehr, sehr hoch. Aber die Kinder sind überreizt. Das heißt, es fällt ihnen unglaublich schwer, das zu regulieren. So, und dann finde ich genau eine falsche Reaktion. Okay, dann verschieben wir das zu Bett gehen ein bisschen nach hinten. Das finde ich genau falsch, sondern dann ist es sehr, sehr angeraten, so überreizte Kinder, denen am Tag so Ruheinseln mal zu Hause dann einzurichten, in Form von, pass mal auf, ich sorge jetzt mal dafür, dass du mit mir 5, 6, 7, 10 Minuten auf dem Sofa sitzt und wir uns ein Buch anschauen. Oder ich gucke mal, ob ich ein ruhiges Spiel für dich initiieren kann. Oder du hörst dir mal einen Toni an oder du hörst dir mal ein bisschen ein Hörspiel an, um so eine kleine Ruheinsel zu bauen, was dazu führt, dass das Gehirn schon mal ein bisschen runterfährt. Das führt dazu, dass der Stress am Abend nicht so hoch ist, wie er möglicherweise sonst wäre. Also diese Idee ist eine ganz gute.
Und was ihr zum Beispiel auch machen könnt, wenn ihr merkt, dass eure Kinder dann am Abend schwer zur Ruhe kommen, vielleicht auch nicht liegen bleiben wollen und noch ganz zappelig wuselig sind, ist zum Beispiel so eine Druckmassage, also mit leichtem Druck. Es gibt ja Pizzamassagen, Kuchenmassagen, man kann ja alles Mögliche auf dem Rücken der Kinder backen und zubereiten, aber sowas zum Beispiel, so eine leichte Druckmassage oder den Körper ausstreichen oder den Körper einmal abklopfen, das ist auch was, was dem Gehirn total hilft, sich zu regulieren und ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Und da könnt ihr mal schauen, ob das etwas ist, was euren Kindern hilft, oder einfach die mal ganz doll in den Arm nehmen und drücken. Also alles, wo sie so über ihren Körper nochmal Druck erfahren, vielleicht auch nochmal so ein bisschen Begrenzung kriegen, wenn sie das möchten, wenn sie das zulassen. Das hilft auch oft noch mal so ein bisschen als Ritual, um so einen Übergang zu schaffen und dem Gehirn ein wenig zu helfen, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen.
Sarah, erzähl uns doch mal von der Pizzamassage, bitte.
Ja, die Pizzamassage. Ist immer so ein Highlight. Also euer Kind liegt auf dem Bauch und ihr knetet quasi auf dem Rücken des Kindes erstmal den Teig. Dann könnt ihr den ausrollen mit so leichten Bewegungen über den Rücken. Dann könnt ihr Salami drauflegen, wenn ihr möchtet, ne? Also die Hand komplett ausgestreckt auf den Rücken des Kindes so ein bisschen drücken. Dann kann da Käse drüber gestreut werden. Dann tippelt ihr so ein bisschen mit euren Fingern. Es ist witzig, ich mache das hier gerade nebenbei, während ich das erkläre. Das kann zum Beispiel so eine tippelnde Bewegung auf dem Rücken eures Kindes sein. Dann streicht ihr einmal von oben nach unten runter, weil ihr die Pizza in den Ofen schiebt. Also sowas kann man zum Beispiel machen. Das gleiche gilt eben auch mit Kuchenteig und. Und ihr könnt da drauflegen und euch ausdenken, was ihr wollt. Das ist auch gerade, wenn die Kinder dann sprachlich das gut hinbekommen, natürlich auch ein ganz schöner gemeinsamer Moment nochmal am Abend. Und ist einfach so spielerisch, dass die Kinder das oft ganz gut zulassen können. Andere Kinder mögen auch das Ausstreichen, also wo wir wirklich die Arme einmal abstreichen, den Bauch, den Rücken, die Beine bis zu den Füßen runter mit ein bisschen Druck. Das wäre dann auch nochmal eine Alternative, aber Pizza kommt eigentlich immer ganz gut an.
Ja, das klingt gut. Klingt gut. Und das, was physiologisch dann passiert beim Kind, ist das tatsächlich, das Kind beginnt wahrzunehmen. Das heißt, Körperwahrnehmung fährt hoch. So, was passiert da auf meinem Rücken? Und wir wissen, für jeden Regulationsprozess ist es total dienlich, wenn wir das Nervensystem Parasympathikus anhaben, quasi. Das heißt, das ist der Nervenstrang, der genau einfach für Körperwahrnehmung unter anderem zuständig ist. Und dann lässt es sich auch viel besser einschlafen. Also ist eine richtig schöne Idee, entweder direkt vorm Einschlafen das in dieses Einschlafritual zu integrieren oder wirklich in Momenten, wo du Nachmittag denkst, puh, das ist aber jetzt gerade ein total quirliges, aufgeregtes Kind, wie soll das nur werden heute Abend? Dann sich wirklich zu überlegen, was kann ich machen? Das heißt, wie kann ich eine Ruheinsel oder irgendeine Körperwahrnehmung beim Kind anregen, um wirklich diesen Parasympathikus-Modus aktiv zu machen. Das vereinfacht wirklich das Einschlafen. Also probiert das wirklich ganz stumpf mal aus und ihr werdet dann bestimmt staunen.
Davon ist auszugehen.
Gut, so. Jetzt haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge. Also wir haben uns angeguckt, was anders wird nach dem ersten Geburtstag. Wir haben uns angeguckt, was gleich bleibt. Was fällt dir noch ein?
Wir wollten noch ein bisschen was dazu erzählen, was Eltern machen könnten, zum Beispiel, wenn die Kinder Angst haben. Und da finde ich als allererstes und total einfach, wenn das Kind Angst vor Dunkelheit hat, ein Nachtlicht zu installieren. Da gibt es ja wirklich schöne, die man einfach nur so in die Steckdose steckt, die so ein ganz leichtes Licht nur machen. Da gibt es ja auch schöne, die so ein Wellenmuster an die Decke machen und nach 20, 25 Minuten ausgehen. Also da kann man mit relativ einfachen Mitteln tatsächlich dieser Angst vor der Dunkelheit ganz gut begegnen. Das finde ich immer noch mal eine schöne Idee. Und auch Angst vor Monstern haben mir jetzt mehrere Eltern schon erzählt, dass sie so ein Monsterspray gemacht haben. Also so eine kleine Sprühflasche, wo dann Wasser drin ist. Und dann wird einmal im Zimmer dieses Monsterspray versprüht, dass am Abend keine Monster kommen können. Finde ich auch eine schöne Idee, gerade wenn sie wirklich in dieser wunderbaren Phase sind, wo Fantasie und Realität sich so schön vermischen und so tolle, kreative Geschichten entstehen, kann das eben auch manchmal wirklich helfen, da so spielerisch einfach drauf einzugehen, weil wir die Kinder dann oft nicht über die Logik erreichen, indem wir sagen, ich habe geguckt, da ist kein Monster. Ja, aber da könnte ja eins kommen oder vielleicht ist das unsichtbar und jetzt hat sich's gerade da hinter der Ecke versteckt. Da hilft es dann häufig so ein bisschen drauf einzugehen, zu sagen, oh, weißt du was, ich habe jetzt gerade ein tolles Rezept hier für so ein Monsterspray gefunden. Das probieren wir heute mal aus. Und das finden Kinder dann häufig total spitze, erzählen auf jeden Fall ganz oft Eltern, die schon größere Kinder haben, wenn die bei mir in den Kursen sind. Hast du noch eine Idee?
Ja. Das ist ja so in diesem, in so einem Pädagogik-Slang ist das dann ja, wir holen die Kinder da ab, wo sie sind.
Nicht richtig. Wahr?
So
sieht das aus.
Und wer einfach gerade in der in einfach dieser magischen Zeit ist, der wird auch mit einer magischen Idee abgeholt. Die Idee hatte ich, als meine Kinder klein waren, nicht. Und ich erinnere noch ganz gut, dass wir, als da mal Monster unterm Bett waren, uns überlegt haben, was könnten die denn richtig doof finden, damit die nicht kommen. Und einer meiner Söhne, ich glaube, es war der Jüngere, der hat gesagt, dass die vielleicht Wasser irgendwie blöd finden. Und dann haben wir uns so Wasserschalen genommen und haben die unters Bett gestellt und haben gesagt, so, jetzt ist da Wasser und dann würden die ja echt voll nass werden und dann kommen die nicht. So, und das war für den völlig logisch. Also wirklich, wenn die schon verbal zu kriegen sind, fragen, okay, was findet das Monster denn gut und was findet es nicht so gut?
Ja, das ist auch eine schöne Idee.
Ja, genau. Da ist natürlich eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Was da auch immer noch mal einzusetzen ist, sind Bilderbücher, ne?
Ja,
also ganz,
wunderbar.
Ganz, ganz viele. Da können wir euch ein paar in den Shownotes noch verlinken. Die sind da wirklich echt schön präventiv einzusetzen. Zu den Albträumen lässt sich vielleicht noch sagen, dass wenn die Kinder schon sprechen können, so auf dem Weg zum zweiten Geburtstag wird das immer schon mehr, ganz wichtig, Interesse zu haben an den Albträumen. Das heißt, wenn die wirklich wach werden und weinen und wirklich wach sind, ne, so im Vergleich zum Nachtschreck, sind die Kinder nach einem Albtraum wach. Sich entweder in der Situation oder vielleicht am nächsten Tag erzählen zu lassen. Was war das denn? Erzähl mal. Was ist denn da passiert? So, und das, wie wir therapeutisch so, das, ihr als Eltern seid ihr natürlich nicht therapeutisch unterwegs, aber trotzdem kann man diese Methode ganz gut nutzen, mit den Kindern versuchen, genau diesen Traum, den sie euch erzählen, umzuformen. Das heißt, zu überlegen, ah, und in dem Traum ist dann ein Monster gekommen. So, dass man mit den Kindern, wenn man drüber spricht, fragt, okay, was könnte denn beim nächsten Mal kommen für ein lustiges Tier? Oder was wäre denn mal lustig an dem Monster? Vielleicht hat das eine Clownsnase auf? Oder das Monster hat, keine Ahnung, hat den linken und rechten Schuh vertauscht und steht da mit Ziegenfüßen und ganz komisch. Also zu versuchen, den Traum sehr ernst zu nehmen und umzuformen. Das heißt, zu gucken, wie kann die Situation irgendwie besser laufen. Damit präparieren wir quasi die Gehirne von Patienten und tatsächlich auch die Gehirne eurer Kinder, dass einfach diese Angst vor dem Traum dann nicht da ist. Und ja, das kann einfach eine schöne Idee sein, mit Albträumen umzugehen.
Und im dritten Lebensjahr tatsächlich, das habe ich jetzt auch letztens gehört, Traumfänger. Einen Traumfänger zu machen und jeder Albtraum, wo ein anderes Thema aufkam, eine Perle gemeinsam aufzuziehen. Dass der Traumfänger das auch beschützt. Also so da gemeinsam drüber zu sprechen und dann eine Perle an den Traumfänger zu hängen und zu sagen, keine Ahnung, wenn jetzt das Baummonster wiederkommt, so, ah, okay, aber guck mal, das haben wir schon besprochen, das hast du an deinen Traumfänger gehängt, dass du möchtest, dass der dich davor beschützt, dass das auch einen ganz positiven Faktor hat, weil die Kinder das Gefühl haben, sie haben aktiv irgendwas gemacht, sie haben da eine Perle mit aufgezogen und sind so handlungsfähig dadurch geworden. Klappt vielleicht auch nicht mit allen Kindern, aber für die, die sowas vielleicht anspricht, ist das auch nochmal eine Idee.
Ja, ein Versuch ist jedenfalls wert.
Absolut. Oder das Kuscheltier wird zum Superhelden im Traum.
Stimmt. Und beschützt.
Genau, und beschützt einen dann. Weil das sitzt ja sowieso die ganze Nacht neben einem. Da kannst du ja auch mit in den Traum kommen. Also ihr könnt total kreativ sein, wenn ihr eure Kinder da begleitet. Aber ich finde auch gerade bei Albträumen, was du gesagt hast, Nina, ist es einfach super wichtig, das ernst zu nehmen. Und das nicht einfach so abzutun.
Ja, oft ist das gar nicht mit bösem Willen, sondern das wissen Eltern manchmal einfach
genau,
gar nicht.
Ja,
du hattest einen Albtraum, ja, jetzt ist er ja vorbei. So. Wir können da sehr viel mehr tun, als nur sagen, jetzt ist er ja vorbei und das war ja gar nicht schlimm. Für die Kinder ist es möglicherweise nicht vorbei und schlimm war es auch. So. Also ist das eine schöne Idee, da tatsächlich bindungssichernd, bedürfnisorientiert, wie wir ja immer sein wollen, auf die Kinder einzugehen. Mir ist zum Schluss noch etwas ganz, ganz wichtig, nämlich was ich weiß, Eltern suchen, wenn sie verunsichert sind, Expertenmeinung zum Thema Schlaf, Schlafstörung. Das sind manchmal Kinderärzte, Kinderärztinnen, die da nicht Fachpersonen auf dem Gebiet sind, muss man ganz einfach sagen. Das sind Medizinerinnen, da sind sie richtig, richtig gut. Die sind, was Thema Schlaf angeht, nicht so gebildet wie in ihrem medizinischen Bereich. So, von daher kann das eine Anlaufstelle sein, manchmal aber auch nicht. Und das bringt Eltern dahin, dass sie eine Beratung im Internet suchen. So, auf Social Media. Und wir haben schon das, glaube ich, einige Male erwähnt und auch schon Reels und Beiträge auf unserem Insta-Account gepostet, dass wir bitte sehr auf Aufmerksamkeit plädieren, wenn ihr euch eine Schlafberatung im Internet sucht. Das heißt, die Schlafcoaches, Schlafberaterinnen, wie auch immer sie sich nennen, sind, um es freundlich auszudrücken, sehr unterschiedlich ausgebildet. Das heißt, der Aus- und Fortbildungsstand der Menschen, die Schlafcoach heißen, ist nicht klar. So, das heißt, wenn ihr eine Person ganz attraktiv findet und findet so, dass okay, das klingt ganz gut, bitte prüft das auf jeden Fall, wie der Ausbildungsstand ist.
Ja.
So, der ist manchmal gut, manchmal ist er aber auch nicht gut. Und für eine nicht gute Ausbildung viel Geld zu bezahlen, ist sehr, sehr, sehr ärgerlich hinterher. So, und es gibt ein paar Angebote, die ihr auch im Netz findet, die wir euch in die Shownotes packen, wo wir zumindest rausgefunden haben, dass sie eine relativ seriöse Grundausbildung, also aus psychologisch oder pädagogischen Berufen stammen. So, das können wir euch in die Shownotes packen, damit ihr ein bisschen das eine vom anderen unterscheiden könnt.
Ja, da packen wir euch nochmal gute Quellen rein.
Genau. So. Haben wir es wieder zum Ende gebracht?
Haben wir es wieder zum Ende gebracht.
So. Aber wir haben es ja noch nicht ganz zum Ende. Das, was immer, immer noch fehlt, ist ein Zitat. Diesmal nicht von Jasper Juhl.
Nee, das ist richtig. Nee.
Den haben wir, der hatte uns zum Thema Schlaf nicht so vom Hocker gerissen, wie das Zitat, was wir von Herrn Renzpolster gefunden haben, von dem wir ganz, ganz, ganz viel lernen konnten und ihr auch ganz viel lernen könnt, unter anderem auch zum Thema Schlaf. Der hat nämlich Folgendes von sich gegeben, Sarah.
Genau, der hat diese wunderbar herausfordernde Phase der Schlafbegleitung von Kindern nochmal zusammengefasst und schreibt jetzt hier: Vielleicht sollten wir unseren Kompass deshalb auf ein Minimalziel eichen, dass wir aus dieser im wahrsten Sinne des Wortes verrückten Phase allesamt irgendwie heil herauskommen. Dass aus den, in Anführungsstrichen, Schlafstörungen keine, Anführungsstriche, Beziehungsstörungen werden. Dass wir diese schrecklich überladene Zeit überleben, ohne dass wir später darauf hoffen müssen, dass unsere groß gewordenen Kleinen ausgerechnet dann an diese Phase zurückdenken, wenn sie für uns das Altersheim aussuchen. Also mit einem Zwinker nochmal den Hinweis darauf, die Phase vielleicht mit ein bisschen Abstand und Entspannung zu betrachten und Vertrauen darauf, dass euer Kind sich weiterentwickelt und dass es entspannter werden wird. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Zeit mit euren Kindern, hoffentlich bei schönstem Herbstwetter, und freuen uns darauf, dass ihr uns nächsten Sonntag wieder hört.
Und da wir zufälligerweise diese Folge abends aufnehmen, können wir euch jetzt auch einfach mal eine gute Nacht wünschen.
Das ist richtig. Gute Nacht, schlaft schön.
Gute Nacht und schlaft schön. Tschüss.